vierter und letzte Akt. Wir haben drei Predigten schon über ihn gehört. Heute der vierte und letzte Teil. Einen kurzen Rückblick gebe ich uns wieder aus Saulus, dem leidenschaftlichen Christenverfolger, wird durch eine dramatische Begegnung mit Jesus Christus vor Damaskus Paulus, der leidenschaftliche Christusverkündiger. Paulus erfährt an sich selber und deutet es dann für uns so, dass er in 1. Timotheus 1 im übertragenen Sinne sagt, für unseren Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Er hat sogar mich auf seine Seite gezogen. Wenn er das geschafft hat, ist klar, unserem Gott ist keine Nuss zu hart. Saulus wird also von Christus überwältigt und alle denken, ja super, jetzt ist das Theologenwunderkind endlich auf der richtigen Seite. Dann kann es jetzt ja richtig losgehen mit der Verkündigung des Evangeliums, mit der Ausbreitung des Reiches Gottes. Wenn Paulus bei uns ist, was soll uns noch passieren? Aber nichts passiert. Zumindest nichts Positives. Die Leute kommen nicht in Scharen, um sich zu Jesus zu bekehren, sondern egal ob in Damaskus oder in Jerusalem, die Zuhörer wollen Paulus nach seiner Predigt eigentlich immer nur alle umbringen. Wenn das zur Jobbeschreibung des Predigers gehört hätte hier im Olympiaweg, das hätte ich mir doch nochmal stark überlegt. Immer so zum Ende der Predigten, Blick auf die Notausgangstür, dass man irgendwie noch mit heiler Haut irgendwie wegkommt. Nee, also das wäre dann auch nichts für mich gewesen. Klar ist bei Paulus, wo er auftaucht, gibt Stress. Das merkt man immer und immer wieder. Und so zieht die Gemeindeleitung von Jerusalem schließlich die Reißleine und schickt ihn zurück in seine Heimatstadt nach Tarsus, damit sich die Gemüter vor Ort erstmal wieder so ein bisschen beruhigen. 8 bis 10 Jahre ist er da. Ist manchem von uns gar nicht klar, was für eine lange Zeit Paulus dort zugebracht hat. Und wir haben uns letzte Woche gefragt, warum macht Gott das? Zeit ist doch kostbar. Warum stellt er hier seinen guten Strategen ein Jahrzehnt fast erstmal aufs Abstellgleis? Und wie oft fragen wir genau das auch uns in unserem eigenen Leben? Warum macht Gott das denn jetzt so? Oder viel öfter wahrscheinlich auch, warum macht Gott das jetzt nicht so? Weil wir eine Vorstellung davon haben, was er eigentlich machen sollte, was er eigentlich tun sollte. Warum wartet er so lange? Ich glaube, dass wir oft keine bessere Antwort finden werden als diese. Unser Gott hat eine viel größere und viel weitere Perspektive, denn er hat trotz aller Schieflagen in dieser Welt und in unserem Leben auch immer und zu jeder Zeit alle Macht in seiner Hand. Und er kommt auch zum Ende immer zu seinem Ziel. Das haben wir dann auch noch an einem zweiten Punkt gesehen. Denn als Paulus dann im weiteren Verlauf seines Lebens viele Jahre in der Gefangenschaft zubringen musste, da war das für die damaligen Christen genauso unverständlich. Gott aber wusste, es würde mindestens noch 2025 Jahre dauern, bis Jesus auf diese Welt wieder zurückkommt. Und wie wichtig war es deshalb für den Glauben all der Menschen, die noch kommen würden, etwas schriftlich festzuhalten, damit etwas über ihn, über sein Wesen, über den Glauben, über Gemeindeleben erstmal systematisch auch aufgeschrieben wird, damit man es zur Verfügung hat im Neuen Testament in der Bibel. Und so schreibt Paulus aus dem Gefängnis und aus dem Hausarrest, wo er zunächst mal festgesetzt wird, eigentlich erstmal nur Briefe an die Gemeinden, die dann aber durch die Jahrhunderte bis heute eine ganz wichtige Grundlage für unser Verständnis vom Glauben an Jesus Christus prägen und sind und bleiben. Unser Gott denkt nicht eben nur bis morgen. Aber wie gut wäre das, wenn Paulus jetzt rumreisen könnte, nicht wahr? Er denkt auch nicht nur ein Jahr im Voraus oder 10 oder 100 oder 1000. Unser Gott hat eine viel größere, viel weitere Sicht. Das gilt für die Geschichte seiner Gemeinde und es gilt genauso, und das darfst du wissen, es gilt für seine Geschichte mit dir. Ich glaube, wenn wir das verstehen und auch wieder ein Stückchen mehr akzeptieren können in unserem Leben, dann können wir das erleben, dass auch eine ganz große Ruhe darin liegt, wenn man Gott wieder neu das Vertrauen ausspricht. Wenn man das vermag, von Herzen ihm wirklich wieder neu zu sagen, Herr, dir möchte ich vertrauen und dem Weg, den du mit mir gehst, auch wenn ich im Moment die Puzzleteile nicht zusammenkriege, auch wenn ich im Moment nicht alles ganz genau aufeinander bekomme, wie denn das passen soll. Soweit nochmal die Zusammenfassung unserer Betrachtung über Paulus bis hierher. Jetzt gehen wir heute quasi noch abschließend 2, 3 Stationen weiter. was im späteren Leben von ihm noch passiert ist und zu was für einem Mensch ihn das auch gemacht hat. Wir setzen noch einmal an dem Punkt an, an dem Barnabas den Saulus aus Tarsus zurückholt, aus Antiochia. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten es auch damals schon in einer Predigt über Barnabas gehabt, dass er ja losgegangen ist, um ihn dann wieder auch zurückzuholen aus Tarsus, nach eben diesen 8 bis 10 Jahren, und ihn nach Antiochia holt. Und die beiden sind, das können wir in Apostelgeschichte 13 lesen, dort in Antiochia schon bald ein gutes Team. Das liest sich sehr schön. Schaut gerne noch mal rein, so wie er dann dort auch gut vernetzt ist, so mit anderen zusammen, wie sie sich quasi mit anderen gemeinsam dort ja zusammen vernetzen, einen Hauskreis quasi bilden, so mit anderen. Und wir lesen jetzt auch weiterhin dann in Apostelgeschichte 13, dass der Geist Gottes die beiden zusammen mit einem jungen Mann namens Johannes Markus von Antiochia aussendet auf die erste Missionsreise. Ja, und es steht nicht ausdrücklich da, aber man kann jetzt ja doch vermuten, so dass Paulus jetzt endlich nach seiner Auszeit in Tarsus so jetzt mit scharrenden Hufen dasteht. Ne? Jetzt geht's los, erste Missionsreise, offizieller Auftrag vom Heiligen Geist. Barnabas an seiner Seite, Johannes Markus an seiner Seite. So Leute, jetzt aber, lass uns losziehen und wir gehen jetzt erstmal, er will jetzt erstmal was reißen, auch für seinen Herrn Jesus Christus. Und man kann sich gut vorstellen, so, er brennt richtig, es geht jetzt richtig los, endlich kann ich zeigen, was in mir steckt, jetzt sollt ihr mal sehen. Und so reisen sie los, und zwar von Seleukeia, Seleukeia steht es hier geschrieben, also da war Antiochia, da waren sie ja zunächst einmal, das war dann hier die Hafenstadt. So geht es jetzt los, erstmal die roten Pfeile, also Richtung Zypern. Dort setzen sie über, wollen das in Zypern beginnen. Und sie fangen damit Feuereifer an zu predigen und zu evangelisieren. Und was geschieht? Positiv ist mal hervorzuheben, dass die Zuhörer sie nicht umbringen wollen. Das kann man schon mal auf der Habenseite verbuchen. Aber sonst eigentlich nichts. Es passiert absolut nichts. Sie durchziehen die ganze Insel und kein müder Zypriot bekehrt sich. Am Ende noch mal so ein Politiker. Ein Politiker, der ist dann doch noch irgendwo zum Glauben gekommen. Und trotzdem ist das Ganze eine sehr frustrierende Erfahrung bei all dieser Anstrengung, die sie auf sich genommen haben. Und für den jungen Johannes Markus ist an dieser Stelle Schluss. Denn sie setzen jetzt hier über, von dieser Stelle von Zypern, über hier rüber, von Paphos nach Perge die Richtung. Und vor ihnen tut sich auf das Taurusgebirge. Und der Johannes Markus sagt sich, also wenn das jetzt hier die Flachetappen waren, ja, wir haben uns hier komplett durchgeschlagen und nichts ist passiert. Und jetzt geht es erst in die Bergetappen. Also Leute, für mich ist hier Sense. Die Motivation, die war schlichtweg im Eimer. Der verlässt sie hier, er sagt, da bin ich raus, der ist so bedient. Und wisst ihr, dieser Rückzug von Johannes Markus, der geht auch an Paulus nicht spurlos vorbei. In einer späteren Stelle aus der Apostelgeschichte, da wird das einmal deutlich, dass der total sauer gewesen ist, dass der sie jetzt hier an dieser Stelle, wo es gerade auch so schwierig ist, wo man nicht so richtig was vorzuweisen hat, wo kein Erfolg da zu sehen ist, dass der sie jetzt gerade verlässt. Und das war etwas, was bei Paulus so gar nicht ging. Der war ja auch immer hart gegen sich selber, ne? Ich züchtige mein Fleisch und ich bin derjenige, der dann immer noch durchhält und immer noch einmal weitergeht und so. Jetzt so ein Weichei wie Johannes Markus, der da einfach aufgibt. Also wenn einer ausfällt, mal ihm der Kopf abgehackt wird, so wie bei Johannes dem Täufer. Ja okay, das ist eine gute Ausrede, da kann man sagen, dann eben geht das nicht mehr weiter. Aber wenn einer jetzt einfach nur so, ja, kein Bock mehr, nur die paar Berge da und so, nee, das galt für Paulus nicht. Das hat er nicht gelten lassen. Und da war er so sauer an dieser Stelle. Paulus und Barnabas kämpfen sich weiter durch die Berge. Und sie kommen nach Pisidien. Das kann hier vielleicht noch einige, so die vordersten Reihen vielleicht lesen. Das ist dann so dieser Bereich. Und jetzt fängt Paulus dort an zu predigen und auf einmal kommt die Kraft Gottes und Menschen wenden sich Jesus zu und jetzt entstehen hier in Ikonium, Lystra, Derbe, mit einmal entstehen da auch Gemeinden aus dieser Arbeit, die sie machen und was sie tun. Und nach einer langen Durststrecke ist zum ersten Mal überhaupt im Leben des Paulus, dass er hier sieht, oh ja, Gott kann mich tatsächlich gebrauchen, in großem Maße. Tatsächlich, jetzt passiert etwas, jetzt kommen Menschen hinzu und eine große Anzahl von Leuten versteht das Evangelium von Jesus Christus und sie nehmen es für sich an und kommen zum Glauben. So, ich habe uns das Ganze so ausführlich jetzt hier beschrieben, weil ich glaube, dass Gott diese ganzen Schwierigkeiten zugelassen hat, um dem Paulus diese eine Lektion zu lehren. Gott sagt nämlich dadurch zu ihm: Paulus, wenn du in deinem Leben etwas zustande bringst, dann liegt es nicht an deiner Tüchtigkeit. Dann liegt es nicht an deinem Eifer oder daran, dass du hart zu dir selber bist oder dass du dich durchbeißt. Wenn du in deinem Leben etwas geistlich zustande bringst, dann liegt es allein daran, dass ich irgendwann Türen öffne, dass ich Menschenherzen anrühre. Was immer in deinem Leben an geistlicher Frucht entsteht, das bist nicht du, das bin ich in dir. Und wisst ihr, das war eine so wichtige Lektion für diesen Mann. Gehen wir noch einen weiter in der Folie. Denn Paulus war ja von jeher immer ein Macher. Ich weiß, früher hat man mal gesagt, das ist so ein self-made man. Weiß nicht, ob man es heute noch sagt. Also jemand, der über beträchtliche Gaben und Ressourcen verfügt und der es versteht, sie auch so einzusetzen, dass er damit zu seinen Zielen kommt, ohne fremde Hilfe, self-made. Einfach aus sich heraus. So, ich habe so viele Dinge, über die ich verfügen kann und die setze ich ein, geschickt, strategisch und dadurch entsteht etwas. Dadurch bringe ich was, was ich eine Firma irgendwie zum Blühen oder wie auch immer. Und weil bei Paulus das in seinem frühen Leben immer geklappt hatte, deswegen hat er auch eine ganze Weile gebraucht, um das jetzt hier erstmal im Leben mit seinem Gott, das wirklich zu verstehen, dass das im Leben mit Gott und im Leben für Gott anders ist. Den Beginn dieser ersten Missionsreise, wo er diese ernüchternde Erfahrung gemacht hat, den datiert man so auf 47 nach Christus und das ist 7 bis 8 Jahre später, wo Paulus dann im ersten Korintherbrief zum ersten Mal andere Töne anschlägt. Denn den datiert man so auf 54, 55. Und hier klingt Paulus jetzt nach 8 Jahren so der Erfahrung seiner Schwachheit zum ersten Mal ganz anders. Wir erkennen das sehr schön daran, dass er das genau anprangert eigentlich im ersten Korintherbrief. Ich lese uns das mal vor. Diese Fixierung auf menschliche Kraft. Er sagt, einige von euch sagen, ich gehöre zu Paulus. Andere ich zu Apollos. Wer ist denn schon Apollos oder Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt. Paulus hat begossen. Aber Gott hat euren Glauben wachsen lassen. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt oder wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der euren Glauben wachsen lässt. Wisst ihr, hier ist genau das anscheinend in Korinth zu sehen gewesen. Da waren so einige, ne, da so, ich bin noch von Paulus, als der damals hier war. Na, der hat noch damit Vollmacht gepredigt und so. Und bei dem habe ich mich noch bekehrt, da bin ich noch zum Glauben gekommen. Und wahrscheinlich haben sie noch angefügt, und deswegen habe ich jetzt heute ein bisschen mehr zu sagen als ihr. Und der andere, ich bin aber von Apollos und der ist heute immer noch hier und ich sage, du hast gar nichts zu sagen. Oder was weiß ich, wie die sich da in Korinth auch manchmal an die Köppe gekriegt haben. Und Paulus sagt hier, das geht alles nur um Menschen, was ihr da redet. Und wir sehen bei ihm, er war hier ein Stück geheilt von dieser Vorstellung, dass er nur hart genug arbeiten müsste, damit das Reich Gottes gebaut wird. Hier war Paulus so ein Stückchen geheilt von der Vorstellung, dass er nur genug Bibelkenntnis braucht, um besonders trefflich argumentieren zu können und die Juden in die Enge zu treiben, ja, damit die dann Jesus Christus annehmen müssen. Das war ja so am Anfang so seine Strategie gewesen, ne? Immer diskutieren. Er war geheilt von der Vorstellung, dass er nur genügend an seiner Rhetorik feilen müsste, ja, die so richtig überzeugen, überreden, damit Menschen Glauben finden können. Geheilt vielleicht auch von der Vorstellung, wir müssten nur genügend Werbung machen. Wir müssten nur zeitgemäß genug auftreten als Gemeinde. geheilt von der Vorstellung, wir müssten nur die passende Gottesdienstform haben. Wir müssten das alles nur in eine gute, richtige, zeitgemäße Form bringen, dann werden die Leute schon kommen. Wir müssten nur genug schöne Musik spielen bei uns. Wir müssten nur genug höflich und nett und warmherzig zu den Leuten sein. Geheilt von der Vorstellung, wir müssen nur theologisch aufgeschlossen genug sein, wir müssen nur hingegeben genug sein, wir müssen nur die richtigen Strukturen haben, wir müssen nur gabenorientiert genug arbeiten, wir müssen nur Waldbühnengottesdienste machen, Sommerfest machen, Kaffee machen, dass man nur genügend Hauskreise bräuchte oder Kleingruppen oder Gebetstreffen oder sonst irgendwas, was man noch auf die Beine stellen kann aus menschlicher Kraft, damit geistliches Wachstum geschieht, damit Gemeinde wächst. Ihr wisst, ich bin für Aktionen, ich bin für Werbung, für Hingabe, für gabenorientierte Gemeindearbeit, für Kleingruppen, für gute, zielführende Strukturen, für die Waldbühne, fürs Sommerfest, fürs Café. Wir wollen zeitgemäß auftreten. Wir wollen uns mit den Themen dieser Zeit auseinandersetzen, damit wir sprachfähig sind und bleiben mit dem, was Menschen heute beschäftigt. Was nützt es, wenn wir von Sachen reden, die die Leute überhaupt nicht mehr interessieren? Wir wollen all das tun. Wir predigen das, wir glauben das, wir arbeiten daran und setzen es in ganz vielen Punkten ja auch um. Das ist ja das, wo viel, viel Kraft von uns hineingeht. Aber das, woran ich uns heute Morgen erinnern möchte, ist dies. Lasst uns bei all dem, was wir tun und tun können, nicht vergessen, dass es am Ende immer noch Gott selber ist, der Menschenherzen anrühren muss, damit eine wirkliche Veränderung geschieht. Das können wir nicht erzwingen. Das können wir auch nicht erarbeiten mit noch so viel, was wir machen. Denn bei allem, was wir machen und probieren, da möchte ich einfach uns fragen, worauf richten wir unsere Hoffnung? Worauf richten wir unsere Augen? Das ist so wichtig, dass uns das bewusst bleibt, ein neues Leben, ein geistliches Leben, das entzündet man nicht von selber. Das muss von dem kommen, der selber Leben ist, der gestorben, der auferstanden ist und der selber das Leben ist. Und hier einfach so diese Frage einmal an uns, weil man sich so schnell verstricken kann in all dem, was man macht in einer Gemeinde. Vertrauen wir manchmal ein Stückchen zu sehr auf uns selber? Auf unsere Schläue? Auf unsere Methoden, auf das, was wir vermögen. Paulus musste das ganz schmerzhaft lernen, dass es nicht an ihm liegt, wenn Menschen Jesus finden, sondern dass Gott allein Herzen anrührt. Aber das war so eine wichtige Lektion, damit er verwendbar wurde für Gott und verwendbar blieb für Gott. Denn wisst ihr, wenn wir anfangen, uns selber gut zu finden, wenn wir anfangen, uns so auf die Schulter zu klopfen, Mensch, das haben wir doch eigentlich alles ganz gut im Griff hier, dann kommen wir langsam an das Ende der Verwendbarkeit für Gott. Das ist der Punkt. Die Gemeinde aus dem Neuen Testament, die von ihrer Tüchtigkeit am meisten überzeugt war, die gesagt hat, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. In der Offenbarung lesen wir das. Von der sagt Jesus, mit dir kann ich kaum noch was anfangen. Weil du nur noch bei dir selber bist. Bei dem, was du machen kannst und schaffen kannst. Gott helfe uns, dass wir bei all dem, was wir tun, die Dinge im richtigen Maßstab zueinander sehen. Im Reich Gottes geht es nicht darum, zu demonstrieren, was Menschen können, was Menschen auf die Beine stellen können. Im Reich Gottes geht es darum, darauf zu hoffen, dafür zu beten und dann auch darüber zu staunen, was Gott tun kann. Das möchte ich noch in einem letzten Gedanken bei Paulus vertiefen. Es gab noch eine zweite Sache, die Paulus in seinem Leben immer wieder daran erinnert hat, dass er in seinem Tun auf Gott angewiesen ist. Gott hatte Paulus ja große Offenbarungen gegeben. Er schreibt einmal davon in 2. Korinther 12, er sagt, ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der bis in den dritten Himmel versetzt wurde. So eine ganz interessante Stelle, so, wo man sich fragt, was meint er da? Er hat offensichtlich eine Offenbarung von Gott bekommen. Und er sagt, der hat dort geheimnisvolle Worte gehört. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zustehen. Paulus spricht hier von sich selber und er sagt, er hat ja nicht wie die anderen 11 Apostel 3 Jahre mit Jesus verbracht auf dieser Welt. Und er hat quasi von Gott im Nachhinein eine besondere Offenbarung über die Geheimnisse der jenseitigen Welt bekommen. Und dann erzählt er weiter ab Vers 7. Machen wir weiter. Gerade deshalb, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Es ist ja viel darüber gerätselt worden, was dieser Stachel im Körper, dieser Pfahl im Fleisch, sagt Luther, was das gewesen ist. Manche sagen, es war eine Krankheit. Andere sagen, es waren so die Menschen, die gegen ihn gearbeitet haben. Was immer es war, es hat ihn in seinem Leben für Jesus ziemlich behindert. Und Paulus sagt, ich habe dreimal Gott gebeten, dass er diese Einschränkung von mir nimmt. Aber Gott gab mir eine ganz andere Antwort. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wir sehen, Gott wollte Paulus in dieser Position der Schwäche haben, damit gerade er das lernt, von sich selber wegzusehen und sein Vertrauen einzig und allein auf Gott zu setzen. Gott sagte zu ihm, meine Gnade, meine Kraft reichen aus für dein Leben, deswegen verlass dich doch auch einfach auf mich. Versuch das nicht alles selber zu machen. Es zählt nicht das, was du kannst, sondern was ich tue. Und dafür brauche ich dich schwach. Dafür brauche ich dich so, dass du menschlich schwach bist. Dass man von außen vielleicht auf dich schaut und sagt, was ist denn das für einer? Der kriegt ja gar nichts richtig hin. Der kriegt ja gar nichts gebacken. Erst dann kann meine Stärke bei dir zum Zuge kommen. Und Paulus hat das nach einer Weile für sich angenommen. Und er sagt, wenn ich ungehindert für Gott arbeiten könnte, dann würde ich mich sehr bald nur auf meine eigene Kraft verlassen. Habe ich immer so gemacht in meinem Leben. Hat immer funktioniert. Ja, ich war immer ganz vorne damit, mit dem, was ich mit meinem Kopf und mit meinem Verständnis bringen konnte. Und dann würde ich Gottes Kraft sehr bald vergessen. Und deswegen ist meine Schwachheit kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Denn so habe ich keine Möglichkeit, bei mir selber zu bleiben. Ich muss mich jeden Tag neu an meinen Gott klammern. Ich brauche ihn immer wieder und muss meine Hände zu ihm ausstrecken. Und weil ich schwach bin, deswegen bin ich stark. Nur so kann Gottes Stärke durch mich zum Zuge kommen. Und je mehr er das akzeptiert hat und je mehr er das begriffen hat, desto mehr konnte er erleben, dass Gott sich auf seine Seite stellte und dass durch ihn wirklich gute und große Dinge passiert sind. Lasst mich zum Schluss an dieser Stelle ganz ehrlich sein. Das ist keine Kleinigkeit, das zu lernen. Das ist keine Kleinigkeit, was Paulus hier lernen musste und wovon er hier spricht und die Gott auch von uns verlangt. Das klingt erstmal so, ne? Es hört sich so an, werde schwach, damit Gott in deiner Schwäche stark werden kann. Hör auf dich selber zu verlassen, damit Gott zum Zuge kommt. Klingt doch ganz einfach, oder? Ist es aber nicht. Es bedeutet mancherlei. Es bedeutet, dass du aufhörst mit deinen Tagträumen von dir als dem starken, unabhängigen Menschen, der du gerne in deinen eigenen Augen bist, der du auch gerne mal vor den Augen der anderen bist, den alle bewundern, was er so vermag, dass er in seinem Leben alles so auf die Reihe kriegt, vor dem er den Hut zieht innerlich und denkt, wow, Das ist ja eine, die hat es irgendwie gepackt. Es bedeutet vielleicht, dass Gott, so wie bei Paulus, auch manche Schwierigkeiten aus deinem Leben eben nicht wegnimmt, damit du dir deiner Abhängigkeit bewusst bleibst. Das ist nicht einfach. Das ist alles andere als einfach. Wir haben immer die Träume vom Gegenteil. Herr, nimm das von mir, dann kann ich für dich oder kann auch in meinem eigenen Leben. Es bedeutet, dass du dich in manchen Dingen neu herausfordern lässt, dich ganz neu auf deinen Gott zu verlassen. Ich bin überzeugt davon, wenn wir als Gemeinde und wenn wir als einzelne Gläubige unseren Gott auch weiterhin als einen mächtigen, handelnden Gott erleben wollen, dann müssen wir uns herauswagen, so aus gewohnten Bahnen unseres Alltagslebens, auch unseres Glaubenslebens, da, wo wir uns sicher fühlen, wo wo wir immer so empfinden, so, ja, da sind wir zu Hause, das können wir alles selber handeln. Unser Gott sagt das heute Morgen auch zu uns: Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der Luther-Vers, so drückt Luther das aus. Darum lasst uns aufhören, damit so Gemeindearbeit und auch unser Leben, unsere Sicherheit immer an unserem Wissen festzumachen, an unserem Vermögen festzumachen. Lasst uns unserem Gott das Vertrauen neu aussprechen, dass er selbst genug ist. Und dann, davon bin ich überzeugt, wenn wir das Vermögen und das Lernen, daran Schritte gehen, dann können wir auch erleben, dass Gott gerade durch Schwachheit in uns, in unserem Sein, in unserem Leben mächtig werden wird.